Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Ich grüße dich. Hallöchen.
Hallo. Du hast gesagt, wir sollen anfangen.
Ja, dann lass uns auch anfangen. Das erste wäre fertig.
Ja, Aufnahme läuft.
Frisch dabei, ist halb gewonnen, oder wie war das?
So ungefähr, ja.
Mhm, genau. Gut. Ja, und auch heute zu dieser wunderbaren Folge 347 haben wir unseren geliebten Kooperationspartner an Bord, die Firma Rademacher. Und wusstest du übrigens, dass alle Produkte in Deutschland entwickelt und produziert werden?
Rademacher, ja.
Gut, dann haben wir das auch mal untergebracht. Das ist nicht selbstverständlich, dass im Elektronikbereich wirklich alles von der Entwicklung bis zur Produktion in Deutschland stattfindet. Das machen nicht alle Marktbegleiter. Ja, das nur mal kurz zur Erwähnung. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns an dieser Stelle für die Unterstützung.
Ja, von mir aus auch danke und auch ein Danke an die Twitter-Follower, die wir Geburtstagsgrüße haben zukommen lassen. Vielen Dank dafür, hat mich sehr gefreut. Ja, du warst ja auch dabei. Ich weiß nicht, du warst ja der Erste. Ich weiß nicht, ob du dann irgendwie die Lawine ins Rollen gebracht hast. Keine Ahnung, ob der ein oder andere es dann über dich gelesen hat und dann gratuliert hat oder ist ja im Prinzip auch egal, aber auf jeden Fall Dankeschön. Hat mich sehr gefreut.
Ja, wunderbar. Gut, okay, dann machen wir heute...
Da hat jemand den Ton nicht aus.
Ja, da hat jemand den Ton nicht aus und hat irgendwie eine Direct Message bekommen über Twitter. Okay, kann vorkommen.
Ach so, du hast ja die Standard-App installiert, weil ich habe ja zuletzt auch wieder gemerkt, ohne Benachrichtigung ist schon doof, ja.
Nee, ich habe mir nur für die ganzen Push-Geschichten die Original-App installiert. Ansonsten benutze ich die ja nicht. Ja, es ist ein Graus mit diesem Twitter, mit dieser Twitter-API, aber okay.
Es ist ein Graus. Twitter die letzten Jahre, ja, wir haben ja, oder es wurde ja schon oft genug gemeckert, unter anderem ja auch von uns. Und was habe ich jetzt gerade gelesen? Sie überlegen jetzt oder arbeiten an einer Editierfunktion für Tweets, damit du dann eventuelle Tippfehler auch mal korrigieren kannst. Willkommen in 2018, beziehungsweise in 2007. Aber egal, naja.
Es ist traurig, ja.
Es ist echt traurig, ja. Was aus diesem schönen Dienst geworden ist.
Aber es
trifft ja auch andere Dienste zu.
Vielleicht rudern sie ja irgendwann zurück und ändern ein paar Dinge wieder.
Nee.
Naja, schauen wir mal. Gut. Dann lass uns doch mit den Kurzmeldungen einsteigen, in Anführungsstrichen kurz. Amazon vertreibt jetzt direkt Apple-Produkte, das heißt direkt über ihre, also nicht über die Third-Party-Plattform, sondern direkt als autorisierter Apple-Händler kann man da jetzt die Apple-Produkte vertreiben und schmeißt somit die nicht autorisierten Apple-Partner raus. Das heißt, irgendwelche freien Händler, die ganz normal beim Distri Apple-Produkte eingekauft haben, die dürfen jetzt ihre Produkte dort nicht mehr vertreiben, also die nicht autorisiert sind. Und wie gesagt, alles, also das fast komplette Portfolio von Apple findet man da, außer den HomePod. Das ist halt, wie gesagt, das direkte Konkurrenzprodukt zum Echo. Und deswegen ist das das einzige oder mit eines der Produkte, die jetzt dort nicht gelistet sind. Aber so das iPhone-Portfolio findet man da, iPads etc. Das wird ja offiziell jetzt über Amazon vertrieben. Dass jetzt die freien Händler rausfliegen, finde ich eigentlich auch ganz okay, ehrlich gesagt, weil da waren teilweise auch so ein paar schwarze Schafe dabei. Ja. Und jetzt wird das ein bisschen bereinigt.
Da konnte man da konnte man einiges Zubehör kaufen, was angeblich original Apple wäre, was allerdings kein Original war.
Ja,
das hat Amazon leider immer noch nicht so im Griff. Ja.
Ja, naja gut, bei den iPhones, da waren wahrscheinlich keine Plagiate unterwegs.
Nein, das war nicht, aber alles offensichtlich, gerade was im Zubehörmarkt.
Ja, Kabel, Netzteile etc. Ja. Da gab es viel Fake-Produkte, viel Plagiate, die da unterwegs waren. Und ich hoffe, das wird sich jetzt auch ein bisschen ausdünnen. obwohl da die Hoffnung relativ gering ist, weil da wird natürlich auch viel reingespült, was wahrscheinlich unter dem Radar läuft und was so schnell nicht aufzufinden ist. Da müsste man wirklich ein bisschen stärker durchfegen, damit auch diese Produkte rausfliegen. Ja, letztendlich bin ich aber auch der Meinung, wenn da ausschließlich autorisierte Servicepartner oder Apple-Händler drin sind, dass man dann auch den Service vernünftig bekommt. Bei den freien Händlern, die Apple-Produkte verkauft haben, da war das dann mit dem Service, wenn man den direkt über den Händler abwickeln wollte, immer so ein bisschen problematisch. Jedenfalls gab es da einige Kundenberichte, dass das ein bisschen schwierig war oder dass es sich teilweise sehr schwierig gestaltet hat. Und wenn man das halt direkt beim autorisierten Apple-Partner bezieht, hat man dann auch dementsprechend einen ordentlichen Service. Das, so sehe ich das und ich finde das ganz gut, dass da so ein bisschen eine Richtlinie drin steckt.
Ja, wobei ich da auch sagen muss, ich war seit Jahren mal wieder vor kurzem in einem Kravis-Store und muss wirklich sagen, seit Jahren das erste Mal wieder, ansonsten immer im Apple-Store. Seitdem ja Apple in den letzten Jahren so massiv ja auch ihre eigenen Geschäfte da ausgebaut hat und die da an gefühlt jeder Ecke aufpoppen mittlerweile, zieht es mich eher dahin als zu einem autorisierten Händler. Ja, ob das jetzt Gravis ist, ob das jetzt andere sind, mir fallen jetzt, es gibt ja auch so 2-3 kleine, die da vereinzelt nur 1-2 Filialen in Großstädten vielleicht oder in einer Großstadt mal haben, die also nicht so flächendeckend jetzt aufgestellt sind, aber trotzdem autorisierter Partner sind, da zieht es mich eigentlich nicht mehr so hin. Ne? Ich bin dann doch lieber direkt bei Apple im Store und ich denke mal, dass die das, beziehungsweise wir wissen ja, dass unter anderem Gravis das in den letzten Jahren ja auch gemerkt hat, dass da ein bisschen so die Laufkundschaft fehlt. Wobei ich in den Jahren, wo Gravis so mit eigentlich der Anlaufpunkt war, immer sehr zufrieden war, muss ich wirklich sagen. Ja, ich habe ja bei Gravis auch meinen ersten Mac gekauft. Von daher kann ich da nichts Schlechtes über Gravis oder wie gesagt andere sagen. Mir fällt jetzt gar nicht mehr ein, wie hieß der denn da in Mainz mal war. Obwohl, ist ja soweit erstmal egal, ja. Aber seitdem Apple auf jeden Fall direkt bei mir um die Arbeitsstelle fast rum oder ist, ja.
Ja, ich meine, was den Service angeht, ist natürlich dann direkt bei Apple, denke ich, am besten aufgehoben. Aber wie du schon sagst, Gravis, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, sind auch sehr gut, speziell auch von den Reparaturen her, kann ich da nicht klagen. Da sind meine Erfahrungen relativ gut. Wenn man natürlich direkt einen Apple Store in der Nähe hat, dann sollte man das auch dort direkt machen, ist meine Meinung. Zumindest in der Garantiezeit auf jeden Fall.
Ja, es ist halt immer die Frage, welche Reparatur fällt an, wie schnell kann wer was machen und wo habe ich das Gerät ja auch erworben. Also wenn ich es bei Gravis gekauft hätte, würde ich wahrscheinlich auch erstmal zu Gravis gehen. Gerade wenn Gravis vielleicht auch so der nächste Laden für mich ist. Ja. Aber ansonsten, gerade während der Garantiezeit, mein Gott, da kannst du auch bei Apple anrufen. Ja.
Genau.
Ja. Ist so die Frage. Aber wo wir gerade bei Amazon waren, ab Montag, kleiner Service-Hinweis, ist Cyber Monday-Woche ab dem 19. Sollte man vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Und das wollte ich eigentlich anmerken dazu, den Preisvergleich nicht außer Acht lassen. Weil diese oder die Werbung, mit der Amazon da um sich schlägt, hier teilweise bis zu 56% oder so reduziert. Das ist ja nicht 56% im Vergleich zum Straßenpreis oder so, sondern meistens, ja, oder in der Regel ja zum UVP. Und der UVP ist nicht in der Regel der Straßenpreis. Von daher, auch wenn da auf den ersten Blick interessante Angebote dabei sind, auf jeden Fall halt nochmal einen Preisvergleich machen. Aber ansonsten, wie gesagt, ab Montag Cyber Monday, ich werde da auch regelmäßig einen Blick reinwerfen. So ein, zwei Sachen habe ich eh auf meiner Watchlist und bin mal gespannt, ob da was Interessantes dabei sein wird oder ob man da wirklich ein Schnäppchen machen kann. Aber Preisvergleich lohnt sich nach wie vor auch während der Cyber Monday Woche.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, dass diese Preisreduzierung, die dort angegeben wird, das bezieht sich meistens auf den Listenpreis und nicht auf den Straßenpreis, ganz klar. Das, ja. Da muss man halt aufpassen. Teilweise sind dann auch die Preise gleich wie der Straßenpreis, wenn man schaut, also dann nimmt es sich nicht viel, auch wenn es jetzt im Angebot ist. Da muss man schon ein bisschen verstärkter vergleichen. Naja.
Genau. Also nicht auf die Werbeversprechen von Amazon oder sich da blenden lassen. Es gibt nach wie vor auch Schnäppchen während so Aktionen, aber man muss da schon mit einem offenen Auge durch das Angebot scrollen. Verarscht will ich jetzt nicht sagen, dass man verarscht wird, aber wie immer, ja. Auge auf beim,
Holzauge sei wachsam oder wie
oder heißt so, das so genau. Schön?
Gut, aber wo wir gerade beim Thema Reparaturen waren, es gibt nämlich zwei neue Reparaturprogramme von Apple, nämlich für das iPhone 10, ausschließlich für das iPhone 10. Das gibt wohl Probleme beim Display, also dass das Display dann irgendwann nicht mehr reagiert, also dass die auf Touch-Berührung gar nicht mehr anspringt und im Endeffekt das Ding wie eingefroren ist. Das zieht sich durch die gesamte Produktpalette, egal welche Speichergröße. Und man kann es auch nicht anhand einer Seriennummer festmachen, sondern das ist gut gestreut durch die ganze Produktpalette oder durch die ganzen Serien. Deswegen gibt es da auch keine Seite, wo man dementsprechend die Seriennummer eingeben kann. Es gibt halt, wie gesagt, nur den Hinweis darauf, dass es ein Reparaturprogramm gibt. Dieses gilt 3 Jahre. Und jemand, der mit dem Touch-Display immer wieder Probleme hat, immer wieder Aussetzer hat, der sollte sich doch mal an Apple direkt oder dementsprechend an einen autorisierten Servicepartner wenden. Das zweite Problem ist schon etwas gravierender, finde ich. Das betrifft nämlich das MacBook Pro 13 Zoll ohne Touchbar. Da gibt es allerdings die Möglichkeit, die Seriennummer einzugeben und zu schauen, ob man betroffen ist. Da verlinken wir auch die Seite direkt. Dort kann man das dementsprechend nachvollziehen, ob man ein betroffenes Gerät hat. Das Problem ist, dass die Firmware der SSD wohl Probleme hat, dass da wohl Fehler drin sind und dass es zum kompletten Datenverlust kommen kann. Das heißt, die Platte ist dann oder der Flash-Speicher ist dann irgendwann leer. Das kann passieren, das muss nicht passieren, aber möglich ist es. Also wie gesagt, da gibt es Probleme. Und ich empfehle auch jedem, der jetzt noch keinen Datenverlust hat und trotzdem betroffen ist, sich auf jeden Fall zu melden, weil das ist dann mehr oder weniger eine tickende Zeitbombe. Das kann dann irgendwann wirklich auftreten. Und nur weil es nicht aufgetreten ist, heißt es nicht, dass es nicht irgendwann auftritt. Ja. Wir verlinken das in den Shownotes.
Ja, vor allem bei der Gelegenheit wieder, denkt an Backups.
Backups kann man nie genug haben.
Ne? Genau, weil man ist ja gerade auch vor so einem Fehler nicht gefeilt, beziehungsweise hat keinen Einfluss drauf. Und also nicht nur deswegen sind Backups eine gute Idee, aber gerade da, ja, wer ein Backup hat, hat zwar immer noch den Ärger mit dem defekten Teil, aber hat auf jeden Fall nicht das Problem, dass die Daten weg sind. Ja.
So sieht's aus. Das ist ganz wichtig. Und hast du das mitbekommen von dem relativ großen deutschen Anbieter, den pothost.de, dass da Probleme gab, dass der gehackt worden ist? Der wurde gehackt und dementsprechend sind große Teile des Contents, der dort liegt, komplett verschwunden, gelöscht sozusagen. Okay. Ja. Verstehe ich auch nicht, wie das passieren kann, dass man dementsprechend keine vernünftige, valide Backup-Infrastruktur vorhält und dass man das nicht, kann ich in diesem professionellen Umfeld nicht ganz verstehen, dass man da komplette Datenverlust hat. Das
ist die Frage, was bei der Aktion halt alles hops gegangen ist, ja, und wo die Zugriff drauf hatten.
Ja gut, aber das Backup-System sollte ja so abgekoppelt sein, dass man jetzt nicht unbedingt da drankommt. Ja. Also,
eigentlich schon, aber...
Ich meine, die sollten ja schon wissen, was sie tun. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen so aus der Hüfte geschossen, eine Aussage, aber trotzdem ist das, wenn man in so einem professionellen Umfeld unterwegs ist und einen Dienst anbietet und dafür auch Geld nimmt, sollte man schon eine sehr valide Backup-Struktur haben. Und das, denke ich mal, ist das A und O. Also, naja... Da bin ich etwas erstaunt, dass das noch so passieren kann.
Egal. Ich klicke mich hier gerade durch die Seite von denen, aber da finde ich jetzt nichts dazu.
Nee, die haben sich auch relativ knapp gehalten mit dem Statements im Sendegate. Da steht einiges dazu.
Ah,
im Forum, da gibt es einige Artikel. Ja, das ist ganz interessant. Ja. Ja. Gut, was auch interessant ist, das ist, dass die eSIM ja jetzt dementsprechend freigeschaltet worden ist nach dem neuesten Update oder nach dem neuesten iOS, was es gibt. Und da gab es einige interessante Berichte, wie das jetzt funktioniert, wie man die eSIM einschalten kann oder was man dafür Auswahlmöglichkeiten treffen kann, wie man was zuweisen kann. Und wo ja auch viele gerätselt haben, wie funktioniert das mit iMessage? Es funktioniert quasi gar nicht. Es funktioniert nur mit einer Telefonnummer. Man kann es halt nicht auf beiden Nummern zuweisen. Also das geht wirklich nur exklusiv auf einer Nummer und nicht auf beiden. Das war wohl auch oder ist wohl auch technisch soweit im Moment nicht möglich, das vernünftig auf beiden hinzubekommen. Weil das war ja so das große Rätsel, wie funktioniert das Ganze. Somit funktionieren natürlich auch solche Dienste, die Rufnummern gebunden sind, wie WhatsApp, dementsprechend auch nur auf einer Nummer. Ja, gut, das ist im Moment noch so ein kleines Manko und ich glaube, das wird man auch in Zukunft oder nicht vernünftig ausräumen können. Allerdings finde ich die derzeitigen Möglichkeiten, die man hat, ganz, ganz gelungen und auch ganz, ganz gut umgesetzt. Ja, nur ist, wie gesagt, der kleine Haken daran, dass man iMessage nur auf einer Nummer nutzen kann.
Ja.
Dazu gibt es aber noch einen interessanten Anbieter, den habe ich zwar noch nicht getestet, kann ich ja auch nicht, weil das 10er hat keine Dual-SIM-Funktion, aber ich habe ganz positive Dinge darüber gelesen, das nennt sich nämlich GigSky und das ist ein Anbieter, der in 190 Ländern Datentarife anbietet, die man dementsprechend direkt über die App buchen kann. Und diese App oder dieser Dienst ist jetzt auch eSIM-fähig. Und man kann sich da vernünftig und einfach ohne jegliche Probleme, was ich bisher gelesen habe, Datentarife zubuchen und das dementsprechend dann der virtuellen eSIM zuweisen und alles, was dann halt an Daten anfällt im Ausland zu dem passenden Land, in dem man sich befindet natürlich. Derzeit sind 190 Länder dort gelistet, kann man dann dementsprechend dort ganz einfach und simpel sich eine eSIM klicken. Die Preise, ja, die sind natürlich nicht gerade so günstig. Da liegt man bei einem Gigabyte derzeit bei $20. Ja, das ist ein relativ hoher Preis, aber wenn man jetzt im Ausland ist und man ist eine überschaubare Zeit im Ausland und man will da jetzt keinen großen Hassel vor Ort haben, dann kann man sich das halt über die App klicken und man hat dann dementsprechend das alles in der eSIM drin. Ja. Ich denke, es ist für Geschäftsreisende oder für Urlauber interessant. Man müsste sich halt überlegen, wenn man sehr lange im Ausland ist, dass man sich dann doch was vor Ort sucht. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt 2-3 Tage hier irgendwo auf einer kurzen Geschäftsreise, dann klickt man sich das und dann ist gut.
Ja. Wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Was mir dazu wieder einfällt, es wäre mir interessant zu wissen, ob man eins von den Geräten nur mit der eSIM betreiben kann oder standardmäßig mit einer eSIM.
Das soll
im Ausland eine richtige SIM dann einfach dir holen könntest, die du dann benutzt, anstatt halt eine eSIM einrichten zu müssen. Weil das wäre, denke ich mal, vielleicht sogar eine einfachere Lösung, wenn du relativ häufig irgendwo im Ausland unterwegs bist oder wenn du eh im grenznahen Gebiet irgendwo bist, dass du, wie gesagt, dann deinen festen Tarif über eSIM machen würdest, wenn es geht. Und dann dir nach Bedarf halt eine SIM holst, ja.
Das soll angeblich bei den Laufzeitverträgen der Telekom funktionieren. Jedenfalls habe ich das in einem Tweet, in einem Thread gelesen. Da gab es Konversation mit dementsprechend einem Nutzer auf Twitter. Und angeblich soll das mit Laufzeitverträgen gehen. Derzeit sind ja auch in Deutschland, so viel wie ich weiß, nur Laufzeitverträge möglich mit einer eSIM. Prepaid-Tarife gibt es ja bei uns, soweit ich weiß, noch nicht eSIM-technisch. Finde ich schade, weil da könnte man das ja einfach mal testen.
Genau, gab es da fürs iPad nicht mal Angebote von Vodafone und der Telekom?
Das waren dann aber, glaube ich, reine Datentarife logischerweise. Macht ja auch beim iPad nur Sinn. Ja. Aber wie gesagt, keine Telefontarife. Und dann gab es ja noch die Möglichkeit, direkt über das über die eSIM zu buchen, über den Carrier direkt über das iPad. Da gab es ja dann auch noch Möglichkeiten. Aber da ist der Markt noch relativ begrenzt, was die eSIM-Geschichte angeht. Aber ich denke, das wird sich
ändern. Ja, es macht es dem Kunden halt auch einfach viel zu einfach. Ich denke mal, das scheuen halt viele Anbieter noch.
Ja, ja, der Wechsel macht es natürlich einfach. Aber ich glaube, der langfristige Trend geht dahin, dass man generell mit eSIMs arbeitet und dass man nicht mehr mit den physischen Karten arbeitet.
Ja, im Prinzip bringt es ja nur Vorteile. Ja, du musst die ganzen Karten auch nicht mehr vorhalten. Ja, von den Kosten her ist es eine ganz andere Sache, als wenn du da, wie gesagt, diese physischen Karten noch hast. Momentan hast du natürlich mit der SIM noch eine bestimmte Kontrolle, ja, die du da ja dann auch wieder aus der Hand gibst. Das ist ja ähnlich wie bei Banken, ja, und dem Payment-System dann von Google oder von Apple. Die wollen ja auch da ungern was aus der Hand geben. Das ist natürlich bei der Telekom, also bei den Telekom-Gesellschaften, also nicht nur Telekom, die anderen ja dann auch noch ähnlich. Aber das ist auf jeden Fall ein Trend alleine. Wenn man mal guckt, die verschiedenen SIM-Normen, die wir schon hatten, ja, der Trend ist einfach hin zu kleiner, kleiner, kleiner. Und irgendwann ist er dann so klein, da ist er weg.
Ja, genau das Problem ist mit den SIM-Normen. Da musstest du dann erst noch einen Adapter haben und hin und her. Ich weiß ja, wie die ersten Nano-SIMs rauskamen, was es dafür für ein Hassel gab.
Du hast da einen SIM-Kartenlocher.
Genau, SIM-Kartenadapter. Stanze. Genau, da gab es ja die tollsten Dinge. Und dann hatte man eine Nano-SIM und hatte dann vielleicht mal wieder ein Handy mit einer größeren Karte. Da musste man wieder einen Adapter, haben, von klein auf groß. Also das war ein Hin und Her. Und wenn das halt komplett wegfällt, spart man sich viel logistischen Aufwand, viel Plastikmüll, viel Papiermüll, Papierumschläge, Porto. Ja, das sind alles so Dinge, die sich letztendlich dann summieren und unterm Strich das Ganze einfacher gestalten, ganz klar.
Hm. Ja? Ja.
So ist es. Naja, gut. Ja, dann gibt es ein paar neue HomeKit-fähige Geräte. Da gibt es einen schönen Hinweis auf einem schwedischen Blog, dass demnächst HomeKit-fähige Rollos von IKEA kommen werden. Mhm. Das sind Rollos, die man natürlich innen befestigt, also Sonnenschutzrollos, dafür sind sie gedacht. Gibt es zwei Ausführungen, einmal eine etwas hellere Version, die etwas mehr Licht durchlässt und einmal eine dunklere Version, in verschiedenen Größen natürlich, für die verschiedenen Fensterbreiten. Das Ding ist HomeKit-kompatibel, wie ich eben schon sagte, und startet bei 99 Euro. Finde ich relativ günstig. Mhm. Kann man nicht meckern, obwohl man sich natürlich darüber streiten kann, ob ein effektiver Sonnenschutz überhaupt im Inneren Sinn macht, weil die Wärme und Hitze, die kommt natürlich erstmal durchs Fenster durch. Ich halte natürlich das viel effektiver, das Ganze natürlich mit einem Außenrollo zu machen. Aber darüber kann man natürlich auch diskutieren, obwohl so ein Innenrollo natürlich günstiger ist, klar. Aber effektiver halte ich es, einfach die Sonne vor dem Fenster zu lassen und nicht erst durch das Fenster durchzulassen. Ist meine Meinung dazu. Und dann gibt es noch ein ganz interessantes Gerät, ein Luftbefeuchter, der auch HomeKit-kompatibel ist. Wobei ich immer noch sagen muss, in unseren Breitengraden in einem normal gebauten Haus mit einem Luftbefeuchter zu arbeiten, finde ich, weiß ich nicht, ob man das unbedingt benötigt, weil unsere Luftfeuchtigkeit doch eigentlich in unseren Breitengraden vollkommen in Ordnung ist. Im Gegenteil, man hat teilweise eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Bevor man das einsetzt, sollte man sich erstmal mit dem Raumklima auseinandersetzen und man sollte erstmal ein Luftfeuchtemesser haben, um zu gucken, ob man es überhaupt benötigt. Also viele setzen das Ding ein und sie brauchen es gar nicht und sie züchten sich noch Schimmel in der Wohnung, weil sie die Wohnung unnötig mit einem Luftbefeuchter ausstatten und es denn da unnötige Feuchte gibt. Gerade jetzt im Herbst bei dem Nebel, der da draußen herrscht, wir sowieso eine enorme Luftfeuchtigkeit haben, sollte man sich das überlegen oder man sollte das Raumklima ständig überwachen, ob das überhaupt Not tut. Aber trotzdem, ich fand es ganz interessant, weil man dementsprechend jetzt einen HomeKit-kompatiblen hat. Das ist nur ein Hinweis, ich habe das Ding nicht getestet. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es das Ding gibt. Also das ist jetzt keine Empfehlung und auch kein Review. Sowohl das Rollo als auch den Luftbefeuchter, beides habe ich nicht getestet. Nur ein Hinweis, dass es das gibt. Jo. Dann gibt es ein Tutorial von OWC. Da sehen wir, wie man den RAM im Mac Mini 2018 austauscht. Und viele haben gesagt, das geht ganz, 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 ganz einfach. Da haben sie den Mund ein wenig voll genommen, finde ich. Wenn man sich aufmerksam dieses Video anschaut, sieht man schon, dass da einige Handgriffe nötig sind. Man muss das Logic Board im Endeffekt komplett rausnehmen.
Sagen wir mal so, es ist nicht so einfach, wie es mal zu Zeiten meines Mac Minis war. Aber wer in so einem Jahrgangs Mac Mini mal die Festplatte getauscht hat, sollte auch fähig sein, das RAM in diesen neuen Mac Mini zu tauschen. Weil die Festplatte an sich war ja damals auch schon nicht ganz so einfach zu tauschen. Wer gerade auch mal zwei Festplatten im alten nachgerüstet hat, ist, denke ich mal, ganz gut aufgestellt, auf jeden Fall den Speicher auch zu wechseln. Sie geben mir an, Arbeitszeit ungefähr 40 Minuten. Für jemand Geübtes, denke ich mal, geht es auch ein paar Minuten noch schneller, aber 40 Minuten sind auf jeden Fall eine gute, so ein guter Daumenwert, denke ich mal, wenn ich dran denke, damals, wie lange ich gebraucht habe, als ich das erste Mal an die Festplatte von meinem Mini ran bin, ungefähr so dieselbe Zeit, ja, die ich da benötigt habe. Klar, man wird es nicht oft machen, aber sollte man in der freudigen Lage sein, eventuell im Umkreis ein paar Leute zu haben, die so ein Gerät da stehen haben, ja, und die mitbekommen, dass man es gemacht hat, wird man wahrscheinlich eh drauf angesprochen. Ob man vielleicht nicht auch für denjenigen, der vielleicht dann da nicht so geübt drin ist oder es sich nicht zutraut, dann den Wechsel durchzuführen. Also ich würde es mir auf jeden Fall selbst zutrauen. Ich hatte das Video zuerst gesehen von diesem Kollegen, der bei iFixit arbeitet. Da war es nochmal ein bisschen anders, weil als es da bei iFixit um das Trennen des Netzwerkskabels von der Platine ging, haben die gesagt, man sollte zuerst die Platine ein Stück nach vorne bringen, um das Kabel besser abziehen zu können. Das sei jetzt bei OWC, oder die haben es nicht gemacht bei OWC und das sei jetzt auch nicht irgendwie schwieriger oder komplizierter aus oder dass da nicht genügend Raum da wäre, um das vernünftig abzuziehen oder nach oben wegzuziehen, ohne irgendwelche Pins dabei zu verbiegen. Also im Prinzip eventuell bei OWC sogar vom Video her noch ein bisschen in Anführungszeichen einfacher als jetzt der iFixit das Video. Man kann sich ja beide mal angucken, im Prinzip sehr ähnlich. Wobei OWC gerade beim Loslösen oder beim Rausschieben der Platine direkt ja an den Kühlkörper geht, wo iFixit da doch ein bisschen vorsichtiger vorangegangen ist oder vorgegangen ist. Aber es ist ja schön zu sehen, dass es auf jeden Fall ja auch so geht. Ja. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, den Mini mir da vorzunehmen. Ich sag's mal so, ja. Die Frage ist halt, was kann man mit Third-Party-RAM unterm Strich dann sparen und welche Kapazität hat man eh im Blick? Ja. 64, ja. Okay, ja, ist so eine Frage, aber alles andere.
Also so viel wie ich weiß, hat jetzt mittlerweile auch die Firma Crucial RAM im Angebot, der kompatibel ist mit dem Mac Mini. Allerdings ist das bei denen im Moment noch limitiert auf maximal 32 Gigabyte, also 2x16. Und OWC ist nach meinem Kenntnisstand die erste Firma, die auch die maximale Konfiguration anbietet, also 2x32. Und da langen die natürlich auch noch richtig zu, weil sie halt wissen, sie haben im Moment einen relativ exklusiven Status, was den Third-Party-Bereich angeht. Und deswegen ist da OWC noch sehr selbstbewusst unterwegs, was den Preis angeht. Aber wer nur 32 haben will, der findet bestimmt, wie gesagt, bei Crucial was und der findet bestimmt auch was bei Kingston. Ich glaube, dieser 2x16er-Markt ist da schon recht gut abgedeckt. Und was dann in die Top-Konfiguration geht, da muss man dann halt mal bei OWC vorbeischauen oder noch ein bisschen abwarten, bis die anderen auch nachziehen können. Meist ist es ja bei diesen Dingen immer nur eine Frage der Zeit, bis dann auch die Masse in diesem Bereich unterwegs ist.
Ja.
Naja.
Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Video, auch um gerade mal zu sehen, was sie da halt mit dem Lüfter gemacht haben oder wie das Design halt generell ist, ja, von der Platine, wie der Lüfter aussieht, der Kühlkörper. iFixit nimmt ja auch den Kühlkörper noch runter in ihrem Video. Also schon sehr interessant, ja. Die machen da frische Wärmeleitpaste drauf, ja. Mir gefällt der Mini sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Wenn man jetzt schon wüsste, wie der kommende Mac Pro aussehen würde, dann wäre natürlich die Entscheidung zum Mac Mini oder zum Mac Pro viel einfacher. Weil da man es nicht weiß, ja, muss man halt schauen, was da so abgeht.
Das ist halt die Frage. Hat man den Bedarf an einem Mac Pro oder nicht? Ja, wenn man nicht unbedingt einen Mac Pro braucht, sollte man sich auf jeden Fall mal den Mini angucken. Wenn man noch Zeit hat, kann man sowieso abwarten. Und wesentlich günstiger dürfte er eh nicht werden. Ja, ganz im Gegenteil, der Mac Pro. Die Frage ist halt, was brauche ich an Grafikleistung?
Das ist
richtig. Wenn ich jetzt wirklich überlege, mir eine eGPU zu kaufen, also eine externe Grafikkarte, die ich über Thunderbolt 3 noch an den Mini dann ranhängen muss, dann ist eh die Frage, da bewege ich mich in Preissegmenten, wo eventuell ein iMac oder ein iMac Pro sogar in Frage kommt. Oder aber wirklich abwarten, bis halt der Mac Pro da ist und man dann weiß, was da kommt, wie er aussieht, was das Modulare wirklich heißt, ja, wie das da auch mit Grafikkarten etc. aussieht. Das muss man dann einfach mal abwarten.
Ja, also wie gesagt, mich interessieren zwei Dinge. Wie ist der Startpreis und wie interpretiert Apple die modulare Geschichte? Und genau. Wenn ich das weiß, dann kann man halt abwägen, Mac Mini oder dementsprechend den allerkleinsten Mac Pro. Und dann ist gut. Das sind die wichtigen Dinge, Preis und die Interpretation der modularen Geschichte.
Mhm. Genau. Wo wir gerade bei OVC waren, ich schaue noch einen Link in die Shownotes rein. Und zwar haben die ein neues Thunderbolt 3 Dock angekündigt, was 85 Watt zum Aufladen unterstützt. Und an der Frontseite einen neuen USB-C hat nach 3.1 Gen 2 und an der Front auch noch einen Micro-SD-Slot. Also nicht nur ein SD, sondern auch zusätzlich noch ein Micro-SD-Slot. Wer im Bedarf oder Interesse an sowas hat, wie gesagt, Link in den Shownotes kann man sich mal angucken. US-Preis fängt bei $299 oder liegt bei $299. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein interessantes Produkt. Wer halt Bedarf an sowas hat.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn das Gerät genauso gut ist wie der aktuelle, den es jetzt noch gibt, den ich im Einsatz habe, dann kann ich nur das Ding nur empfehlen, weil das Ding läuft wirklich gut, stabil. Und wie gesagt, das hat halt nur einen SD-Karten-Slot vorne. Das könnte man natürlich dann mit einem Adapter totschlagen, dass das Ding, dass man auch Micro-SD-Karte reinbekommt und halt kein USB-C an der Front. Ansonsten, ja, und wie gesagt, keine 85 Watt. Aber ansonsten ist es auch ein schönes Gerät und das Nachfolgeprodukt ist natürlich sehr, sehr schick. Und wenn, wie gesagt, die Qualität genauso gut ist, kann ich jetzt schon sagen, Kaufempfehlung. Wohl bemerkt, wenn die Qualität genauso gut ist. Das wissen wir ja noch nicht. Muss man ja aufpassen.
Da gehe ich aber mal von aus, ja.
Ja, die werden schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die machen das ja nicht zum ersten Mal. Nee. Die wissen ja, was sie tun. Ja, und Apple scheint auch zu wissen, was sie tun. Sie haben nämlich, oder besser sie nicht, sondern iFixit hat das ganze Ding mal auseinandergenommen, das iPad Pro, und hat festgestellt, dass so ein paar Dinge genauso gestaltet sind oder ähnlich gestaltet sind wie im MacBook Air. Zum Beispiel der Anschluss der USB-C-Geschichte, also der USB-C-Konnektor. Das ist auch eine separate Platine. Das ist nicht mehr auf dem Logic Board. Es ist jedenfalls getrennt vom Logic Board oder separat. Und der Akku im iPad Pro ist auch besser tauschbar als bei den Vorgängermodellen. Es ist immer noch ein sehr schwierig zu reparierendes Produkt, keine Frage. Auch aufgrund der Bauform, wie will man das auch dementsprechend leicht zu reparieren gestalten, das ganze Ding. Aber besser als das Vorgängermodell. Also es hat sich etwas verbessert. Und meine Interpretation da hinausgehend bezüglich des USB-C-Ports ist folgende. Es ist wahrscheinlich auch günstiger für Apple, nur wenn jetzt der Anschluss kaputt gehen sollte aus irgendwelchen Gründen, es ist günstiger halt diese kleine Platine rauszuschmeißen als das komplette Logic Board. Weil bei den Vorgängermodellen war der Lightning Port direkt mit auf dem Logic Board und die hatten uns wie gesagt getrennt und das ist halt einfacher, eine kleine Platine auszutauschen, falls da irgendwas kaputt gehen sollte. Also das hat man wahrscheinlich aus Kostengründen gemacht und ich denke, das Gleiche hat man ja wie gesagt auch bei MacBook Air gemacht. Das sind halt Dinge, die wahrscheinlich schnell kaputt gehen können. Stecker rein, Stecker raus, die werden extrem oft beansprucht. Halt mechanische Probleme können da auftreten, Kabel rein und so weiter und so fort. Und ich denke, deswegen hat man sich dafür entschieden, diese Platine zu trennen, einfach aus Kosten, aus Ersatzteile zu sparen und Kosten zu sparen. Das, so interpretiere ich diese Bauart letztendlich.
Ja.
Und dann hat man den Pencil aufgeschnitten. Den kann man ja nur aufschneiden, weil es ein komplett vergossenes Produkt ist. Und man hat gesehen, dass der einen Sensor hat, der quasi einmal um das komplette Produkt rumgeht. Und also einen kapazitiven Sensor. Und daraus interpretiert iFixit jetzt, dass man mehr als nur diese zwei Gesten, also mehr als diese Tap-Geste quasi hat. Und das ist ja im Endeffekt nur eine Geste, diesen Double-Tap, sondern dass demnächst noch das Gerät softwaretechnisch erweitert werden kann mit weiteren Gesten, weil dieser Sensor wesentlich mehr hergibt als nur diesen Double-Tap. Also da gehen die von aus, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist und dass das dann dementsprechend mit Softwareaktualisierungen gehandelt werden kann. Tja, jetzt bist du sprachlos. Jetzt denkst du beim Pencil nach, ne?
Ja, ich bin nach wie vor so zwiegespalten, was eine Anschaffung von einem neuen iPad betrifft. Das Pro ist ja schon sehr verlockend, gerade mit dem neuen Pencil und den ganzen Adobe-Apps. Aber es kostet alles Geld. Ich bin, denke ich mal, mit einem neuen Mac auf jeden Fall besser dran. Voraus, weil ja auch gerade mein 2010er Mac Mini jetzt wirklich in die Jahre kommt. Ja. Du merkst das vorne und hinten. Da muss auf jeden Fall was her. Ja.
Also das Problem, was das aktuelle iPad Pro hat, ist nicht die Hardware, weil die Hardware ist derzeit dem Gerät meilenweit voraus. Es ist die Software, weil das Gerät nutzt oder die Software nutzt nicht effizient die Möglichkeiten aus, die das Gerät wirklich hardwaretechnisch bietet. Wenn das ein noch mehr angepasstes iOS auf das iPad wäre, wäre das noch ein interessanteres Produkt. Aber du kannst nicht das alles rausholen, was dir wirklich die Hardware derzeit bietet.
Ja, es ist halt echt die Frage, was wir auf der nächsten WWDC sehen werden.
Ne? Ja, das ist es.
Da bin ich ganz gespannt.
Ja. iOS 13. Genau, das Ding hat so viel Potenzial von der Hardware. Das ist ein wahnsinnig performantes Produkt. Ist ja teilweise schneller als die eigenen MacBooks im Portfolio. Ja. Also die haben dann wirklich ein Produkt rausgehaut, was seinesgleichen sucht im Tablet-Bereich. Von der Leistung her und von der Wertigkeit her, keine Frage. Aber wie gesagt, die Software, die hinkt der Hardware hinterher. Ganz klar. Naja, wir werden sehen. Deswegen ist die Frage, also das Gerät hat bei mir genauso Begehrlichkeiten geweckt wie bei dir, aber solange die Software noch nicht in die Nähe von einem effizienteren System kommt oder einem offeneren System oder auch
ist es für mich nicht interessant. Solange ich damit nicht ähnlich einfach alles machen kann wie aktuell mit einem Mac.
Und das in der gleichen Geschwindigkeit.
Als Gerät oder als Computer für mich einfach nicht
also in der gleichen Arbeitsgeschwindigkeit, weil ich glaube nicht, dass ich genauso fix bin mit meinem wie auf ein iPad, also auf ein iPad wie auf einem Mac mit
das, mehreren was Fenstern. Ich mache, wäre auch ein aktuell oder das neue MacBook Air eigentlich ausreichend. Ob ich da jetzt eine Minute länger brauche,
nee, ich um meine,
das rauszuhauen
als. Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht die Arbeitsgeschwindigkeit vom Gerät, keine Frage. Ich meine die. den Workflow, Tastenkombination, Fenstermanagement. Ich meine, man hat ja jetzt mit neuen iOS natürlich auch ein etwas besseres Fenstermanagement, aber ich habe keine frei definierbaren Fenster. Ich kann mir die nicht so hinschieben, wie ich will. Ich habe keine, das fehlt halt. Dieses Splitscreen etc. ist ja schön und gut, aber das ist halt eine sehr vordefinierte Geschichte. Und das ist nicht das, was ich wie ich es auf dem macOS machen kann, logischerweise. Ja. Also die Verarbeitungsgeschwindigkeit, gar keine Frage, wahnsinnig schnell das Produkt, aber nicht der Workflow. Ich glaube nicht, dass ich den in der gleichen Geschwindigkeit auf ein iPad abbilden kann wie auf dem Mac.
Da fehlt noch ein bisschen was, ja.
Ja. Natürlich gibt es Leute, die das alles mit Workarounds machen etc., aber das ist ja auch alles nur mit einem Pfeil durch die Brust, durchs Auge, oder wie war es so schön?
Ja, genau. Hm. Ja.
Naja. Gut, und heute zieht sich das große Thema Reparaturen durch unsere Sendung. Und Apple hat jetzt mehr oder weniger bestätigt, dass der T2-Chip auch dafür da ist, ich betone auch, um Reparaturen von Third-Party-Anbietern und Third-Party-Hardware zu unterbinden. Also dieser berüchtigte Kill-Switch, sage ich jetzt mal.
Jein.
Naja, was heißt jein?
So haben sie es ja nicht gesagt.
Naja, aber sie haben bestätigt, dass man dementsprechend darüber verifizieren kann, was für Hardware reinkommt, die dann dementsprechend nicht zertifiziert ist und dadurch nicht aktivieren kann. Und das quasi, der T2 quasi die Hardware-Umsetzung dessen ist letztendlich.
Sie haben aber nicht gesagt, welche Hardware-Komponenten betroffen sind?
Nein. Nein.
Und ob das auch schon aktiv ist?
Das ist so das Fallbeil, wie man so schön lesen konnte, was über der ganzen Sache schwebt. Probleme sehe ich natürlich auch da drin, wenn man jetzt sich Third-Party-Sachen eingebaut hat und der Kill-Switch, ich nenne es jetzt mal so ganz polemisch Kill-Switch, noch nicht aktiviert ist und dann irgendwann aktiviert wird, dann kann es sein, dass man dann relativ dumm dasteht.
Hatten wir das nicht beim iPhone mal mit dem Touch-ID-Sensor?
Ich glaube, da war was, ja.
Das mit einem Update dann auf einmal das auch, wobei, gerade bei diesen sicherheitsrelevanten Teilen kann man es, denke ich mal, sehr gut verstehen, dass Apple da einen Riegel einfach vorschieben will.
Weil, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja. apropos, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich weiß nicht, ob wir es schon mal drüber gesprochen haben, aber wenn du heute ein MacBook hast mit T2-Chip und da das Gerät zuklappst, dann wird ja wirklich physikalisch das Mikrofon die Verbindung getrennt. Ja? Das kann ja wirklich nicht mehr zuhören. Auch wenn die Software sagt, hier hör zu, ist das Mikro tot. Ja.
Ja,
und das ist ja auch so ein T2-Feature. Ja? Man muss einfach mal abwarten, wie das umgesetzt wird, weil aktuell ist, oder was der T2 machen kann, ist nach einem Reparatur oder nach dem ersten Boot nach einer Reparatur überprüfen, sind die Komponenten, die eingebaut wurden, autorisiert oder wurden die von einem autorisierten Händler eingebaut. Dadurch, ich glaube, wir hatten es ja schon erwähnt, mit dieser neuen Test- bzw. Reparatursoftware, die Apple hat, die man dann danach oder nach der Reparatur ja dann durchlaufen lässt, werden anscheinend die ausgetauschten Teile dann verifiziert und der T2 weiß, dann, dass alles so rechtens ist. Man muss da einfach mal abwarten, was alles betroffen sein wird. Ich denke mal, ein komplettes Logic Board ist auf jeden Fall betroffen. Ich denke, ein Austausch von Touch-ID-Sensor wird da auf jeden Fall was auslösen. Es ist ja die Frage, inwieweit ist es schon aktiv? Und inwieweit kannst du das Gerät noch nutzen, auch wenn dann zum Beispiel erkannt wird, okay, der Touch-ID-Sensor ist jetzt nicht von einem Apple-Service-Provider eingebaut worden, sondern irgendwie Third-Party. Funktioniert nur dann dieses Tool nicht oder wird der komplette Rechner nicht mehr funktionieren oder booten?
Naja, das ist das, was im Moment noch keiner weiß.
Genau.
Wie gesagt, es gab nur diese Bestätigung, dass dementsprechend möglich ist und wann es eintreffen wird, das ist im Moment noch nicht bekannt und wie tiefgreifend und wie es um sich schlagen wird, ist auch noch nicht bekannt. Ja. Allerdings gab es ja auch eine interessante Nachricht in der Vergangenheit, dass Apple ja ein Pilotprojekt derzeit am Start hat in einigen Stores, dass auch Produkte außerhalb des oder besser gesagt, die obsolet sind, die also rausgenommen worden sind, derzeit von, oder dass Apple damit plant, die Produkte zu reparieren. Also Uraltgeräte in Anführungsstrichen, die aus dem offiziellen Support rausgenommen worden sind, dass da trotzdem wieder Reparaturen stattfinden sollen. Das zeigt natürlich auch, dass sie irgendwann diesen Switch dann aktivieren werden, um dann den Bereich der Reparaturen auch noch an sich zu binden und das einzudämmen, dass da irgendwelche nicht autorisierten Händler dann rumschrauben. Ja, kann man sich auch darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aufgrund dessen, dass auch viele schwarze Schafe in diesem Bereich unterwegs sind und Reparaturen machen, die es vielleicht gar nicht tun sollten und keine Ahnung davon haben und trotzdem da frisch ans Werk gehen, mindert es natürlich die schwarzen Schafe und sorgt dafür, dass es eine Reinigung gibt des Marktes und nur autorisierte Händler dann an solche Geräte dran gehen. Macht ja auch irgendwo Sinn.
Ja, die Frage ist halt wirklich, was wird als relevantes Teil halt angesehen? Oder was löst halt diesen Switch eventuell aus? Wenn ich schon denke, ich habe ja auch mal bei einer Third Party von einem iPhone mal den einen Ausschalter wechseln lassen, der defekt war, was ja im Vergleich zu einer Reparatur bei Apple wirklich Peanuts waren. Also wenn sowas dann auch nicht mehr gehen würde, dann ja, gute Nacht. Ja, das würde ich auch nicht nachvollziehen können. Wie gesagt, Touch-ID-Sensor, ganz anderes Ding beim gerade auch bei den iPhone-Geräten damals. Aber sowas wie so ein billiger Ein-Aus-Taster.
Ja, gut, da muss man dann halt sehen, ja, was ist und was nicht ist.
Ja.
Naja, schauen wir mal. Dann sehen wir weiter. Gut, dann würde ich doch sagen, mit unseren Hauptthemen sind wir durch und wir könnten eigentlich in die Gadget-Ecke absteigen.
Genau, wollte ich gerade vorschlagen, ja, sehr gut.
Das, ich komme mir vor, als ob wir so ein Déjà-vu haben.
Déjà-vu, wieso?
Ja, wir haben letzte Woche über ein ähnliches Produkt gesprochen, als erstes kleines Gadget und sprechen diese Woche schon wieder über sowas, was ähnliches. Und ja, wir haben ja quasi erstmal eine Markenpremiere. Wir sprechen das erste Mal über ein Produkt aus dem Hause Hyperdrive.
Hyper,
ja genau. Und ja, Hyperdrive hatten wir schon mehrmals drüber gesprochen, dass das Produkte sind, die wohl auch sehr gut sein müssen, weil die Fachpresse ist sich recht einig, dass die Produkte, die auf dem Markt sind, recht gut sind. Also die ganzen Hubs etc. Die haben ja Hubs auf dem Markt für Thunderbolt 3, diese Ansteck-Hubs, die an der Seite angesteckt werden. Sie waren auch einer der ersten, die dieses Double Thunderbolt 3 Docking-System draußen hatten, was auch die Thunderbolt 3-Performance komplett umsetzt. Da waren andere nur auf USB-C unterwegs, da hatten die schon halt dieses kleine Ansteckdock, was wirklich auf Thunderbolt 3 basiert, auf dem Markt, waren allerdings im preislichen Bereich immer sehr weit oben. Und das war so auch immer so der Kritikpunkt, der da im Umlauf war letztendlich, bis dann natürlich die anderen Anbieter nachgezogen sind. Aber über diese Hubs möchte ich jetzt gar nicht sprechen, sondern ich möchte über ein kleines Add-on für die AirPods sprechen. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, da hatten wir dieses Silikon Power Case, was letztendlich von der Funktionalität gut ist, gar keine Frage, aber von der Anmutung des Materials halt ein bisschen nicht so toll unterwegs war. So, und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, mich da nochmal umzuschauen, was da so die Marktbegleiter anbieten, und bin, wie gesagt, bei Hyperdrive hängen geblieben, und die bieten den Hyperjuice an, das ist ein Wireless-Charger für die AirPods. Und die gehen dann einen etwas anderen Weg, was die Materialwahl angeht und was die Anmutung angeht. Sie haben im Endeffekt so ein halbes Case genommen, mehr oder weniger, wo man dann die AirPods reinschiebt oder das AirPod-Case reinschiebt. Und das ist aus dem Glossy-Material, also Piano White, was der Farbe der AirPods zu 99,9% gleichkommt. Der Farbton ist eine Nuance dunkler, aber auf den ersten Blick sieht man es nicht. Man muss schon sehr genau hinschauen. Ist aber vom Anfassen her, also von der Haptik, identisch wie das Case von Apple. Und wie gesagt, man hat halt eine Hartschale. Es ist halt vom Material, wie gesagt, extrem ähnlich. Man schiebt halt, wie gesagt, das Ding da rein und das bleibt dran hängen. Und es trägt auch nicht so viel mehr auf. Es schließt oben halt mit der Klappe halt ab letztendlich. Und unten auf der Rückseite ist halt der Charger, die Spule eingebaut, um das Gerät wireless technisch aufzuladen. Das ist letztendlich alles, was das Gerät macht. Und es ist halt von der Wertigkeit nach meiner persönlichen Meinung weit über dem von letzter Woche. Ist auch ein bisschen teurer. Wir liegen bei 49 Dollar. Da muss man sich halt auch überlegen, ob man das jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt unbedingt braucht oder ob man auf das eventuelle Case von Apple wartet. Da warten wir ja alle drauf. Und das hatten sie ja damals adressiert bei 69 Euro. Ob der Preis wirklich stimmt, ist eine andere Sache. Ja. Ja, das war, wie gesagt, das erste Gadget. Ja, man muss halt abwägen, ob man es haben will, ob die Wireless Charging Funktionalität wirklich so benötigt wird, dass man jetzt dafür die 49 Euro Dollar auf den Tisch legen möchte. Ansonsten, wer das will, ist, denke ich, im Moment von der Wertigkeit hier am besten aufgehoben.
Jo. Ja, hätte ich welche, würde ich es wahrscheinlich mal auf meine Wunschliste setzen, aber ja. Ich habe ja keine, nach wie vor.
Du wartest auf die Generation 2, wie so viele andere auch, vermute ich.
Jetzt kann man, denke ich mal, warten.
Ja, die Gerüchte
nähern sich. Ich brauche die Dinge nicht dringend. Ja.
Wenn du sie hast, wirst du sie lieben. Glaub mir, das ist eines der besten Produkte, die Apple in den letzten Jahren rausgebracht hat, nach wie vor. Ja. Es ist einfach toll, das Produkt.
Ja, wie lange sagen wir das schon?
Ich sage das seit dem ersten Moment, seitdem ich sie habe. Ja. Es ist jeden Cent wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Dann lass uns doch in den zweiten Teil gehen von unserem QNIP-Projekt. Und heute möchte ich das Geheimnis lüften, warum man unter anderem, das ist jetzt nicht ein Haupt-Use-Case, aber unter anderem ein zweites NAS benötigen könnte oder warum man es vielleicht in die nähere Auswahl bringen könnte auf der Gadget-Liste, die man da so hat, sich ein zweites NAS anzuschaffen. Das große Thema Backup. Das ist ein Thema, was uns ja alle hier so ein bisschen begleitet und auch eines deiner Leib- und Magenthemen ist. Nicht nur meins, sondern Backups kann man ja nie genug haben. Mhm. Und das Problem ist, wenn man ein relativ großes NAS hat, also vom Datenvolumen her ein großes NAS hat, wie backupt man das Ganze ordentlich, so dass das auch, so dass er nicht nur theoretisch sagt, er hat alles gesichert, sondern er hat es auch gesichert. Also eine vernünftige, valide eine valide, vernünftige NAS-Sicherung. So, da gibt es die Möglichkeiten, dass man an das Ganze eine externe Festplatte anschließt. Viele NAS-Systeme bieten dementsprechend USB-Schnittstellen an, das macht QNIP auch in fast allen ihren NAS-Systemen und packt da dementsprechend eine externe Festplatte dran. Das macht Sinn, hat aber auch teilweise die Probleme, dass nach einer Zeit bei manchen Festplatten das Ding dann einfach ausgeworfen wird, er findet das Volume nicht, dann gibt es Festplatten gerade im 2,5 Zoll Bereich, wenn man jetzt auf externe geht, die fahren dann in den Power-Manage-Modus, die kommen dann nicht wieder hoch. Also das mit diesen externen Festplatten und der Datensicherung an NAS-Systemen, das funktioniert, so, wenn man eine kompatible externe Platte gefunden hat oder respektive ein kompatibles Gehäuse, funktioniert das halt sehr gut und wunderbar. Aber meine Erfahrung ist, dass es da teilweise Probleme geben kann. Es gibt einige Hersteller, die funktionieren sehr gut an den QNIP-Systemen oder an den Synology-Systemen, aber da muss man halt ein bisschen fummeln und experimentieren. Meine Erfahrung hat gezeigt, welche gut laufen, welche nicht gut laufen. Ich habe mir da mittlerweile auch schon eine Kompatibilitätsliste angefertigt. Also das Thema externe Festplatten als Backup-Lösung an NAS-System ist nicht so einfach. Und die einfachste Lösung und die sicherste Lösung, die ich bisher herausgefunden habe oder die für mich am sichersten erscheint, ist es einfach, ein zweites NAS-System zu nehmen. QNAP bietet mit dem eingebauten Paket, was sich im OS von QNAP bereits befindet, mit Hybrid Backup Sync, ein wahnsinnig mächtiges Backup-Tool an. Und da ist es gegeben in dem Utility, dass man ein zweites Backup oder ein zweites NAS-System als Backup adressieren kann, einrichten kann. Und die Einstellungsmöglichkeiten sind da sehr umfangreich. Das heißt, man kann es so einstellen, dass sich auch das Ganze synkt. Das heißt, wenn ich was auf dem zweiten ändere, dass sie sich gegenseitig synken, die Geräte. Oder dass man dementsprechend nur vom ersten draufschiebt und das als Backup-System nutzt, quasi wie eine externe Ressource, wo immer wieder dementsprechend nach einem Zeitmanagement die Daten drauf landen. Und jetzt sagt man sich natürlich, macht jetzt ja wenig Sinn, das permanent durchlaufen zu lassen, wenn man es nur als Backup-Speicher nehmen möchte, das zweite NAS, weil es ja für den Otto-Normal-Anwender nicht gerade sinnvoll ist, da jetzt noch eine zweite permanent durchlaufende Energiefresser laufen zu haben. Und da kommen wir wieder zu der Power, was so in so einem NAS-System drin steckt oder zu den Möglichkeiten. Man kann die Geräte ja zeitplantechnisch hoch und runter fahren lassen. Ich habe das jetzt zum Beispiel so bei mir eingerichtet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Backup-System hochfährt, das Gerät dann dementsprechend so lange eingeschaltet bleibt, bis das Backup durchgelaufen ist und das Gerät fährt sich danach wieder runter. Das habe ich jetzt einmal wöchentlich gestaltet, das heißt einmal in der Woche fährt das System hoch, das Backup-System, in dem Zeitfenster, wo das System hochgefahren ist, startet dann, wie gesagt, das Backup-Utility, der Dienst letztendlich auf dem Quell-NAS, also auf dem Haupt-NAS und dann kopiert er mir den ganzen Kram darüber. Dann gibt es dann noch ein Protokoll, das kann man sich dann per E-Mail dementsprechend zuschicken lassen, dass alles funktioniert hat, dass alles gut abgelaufen ist oder dementsprechend auch nicht. Und nach diesem Backup fährt das NAS-Laufwerk, also das Zielsystem, wieder runter. Und das halte ich eigentlich für die sicherste, vernünftigste Lösung, ein In-House-Backup zu machen. Und deswegen ist es nach meiner Meinung auch sinnvoll, wer der sensible Daten drauf hat, die gesichert werden müssen, das über ein zweites Backup-System zu machen. Und da ist es auch uninteressant, wie performant das Zielsystem ist. Es sollte, wie gesagt, wenn man jetzt mit diesem Hybrid arbeitet, dementsprechend eins aus dem QNAP-Kosmos sein. Und dann ist alles in Butter, sage ich mal. Und da ist es im Endeffekt für ein reines Backup auch unwichtig, wie fix das Ganze ist. Nach meiner Meinung sollte es mindestens ein 2-Bay-System sein, dass man dann nochmal einen dementsprechenden Rate hat, weil es gibt auch ein Single-Bay-System von QNAP, aber wenn ich mir da die Preisunterschiede angucke zu dem kleinsten 2-Bay-System, sind die nicht mehr so riesig und von daher würde ich schon mindestens zum 2-Bay-System raten und der Rest ist quasi fast uninteressant, weil es ja nur ein Backup-System ist. Ja. Das ist so mein sicherster Tipp, einen Backup zu gestalten. Mit Bordmitteln, die, wie gesagt, bei QNAP dabei sind. Ja. Das war eigentlich mein Bericht dazu.
Das war's schon, so kurz und knapp. Ich habe gedacht, ich könnte mir zwischendrin mal was zu essen machen.
Nee, das solltest du vielleicht danach tun, weil es gibt zu diesem Hybrid-Backup nicht so viel zu sagen, weil die Menüführung und das Einrichten eines Backups ist mit einem Assistenten gelöst und die Einstellungsmöglichkeiten sind relativ selbsterklärend. Wenn man natürlich solche Dinge machen will, wie ein Offsite-Backup, das heißt über eine VPN-Leitung gehen möchte und das Ganze woanders stehen haben möchte, da muss man schon ein bisschen mehr konfigurieren. Aber wenn man das jetzt im gleichen Ort hat, im gleichen Netzwerk hat, das NAS, ist es eigentlich sehr simpel, das über diese Menüstruktur durchzuklicken und sich dann im Haus auf einem zweiten NAS ein Backup anzulegen. Das sollte jeder hinbekommen, der sich auch ein QNAP eingerichtet hat. oder ein NAS eingerichtet hat, der sollte das mit einem zweiten im gleichen Netzwerk sehr einfach und schnell hinbekommen.
Ja, heute ist es ja alles relativ einfach geworden.
Ja, man kann es sich natürlich auch kompliziert gestalten, aber es ist einfach geworden. Das stimmt, ja. Ja, dann war es das zum Thema Backup mit einem zweiten NAS.
Ja, von mir war es das für heute insgesamt.
Ja, gut, dann würde ich mich, würde ich mich dessen anschließen.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, alles klappt, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja.
Dann sage ich Tschüss.
Tschüss.